Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich grüße Sie mit dem Namen dieses Sonntags, Jubilate, jauchzet Gott in allen Landen. Amen. Und nun lassen Sie uns im Wechsel den 118. Psalm miteinander beten. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Der Herr züchtigt mich schwer. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist vom Herrn geschehen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Wir beten. Lieber Vater, die ganze Schöpfung verkündigt dein Lob. Der weite Himmel, die grün gewordenen Wälder und Felder, alles mehrt deinen Ruhm. Aber unsere Worte sind schwach, unsere Lieder sind dünn, unsere Herzen sind schwer. Wir sind so schlechte Lobsänger deines Ruhmes, und darum bitten wir dich, komm mit deinem reinigenden Geist. Öffne uns selbst Herz und Mund zu deinem Ruhm. Fülle uns mit deiner Kraft. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Herr, erhöre uns. Amen. Wir wollen Platz nehmen. Als Schriftlesung hören wir heute einen Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium, dem 16. Kapitel von Vers 16 ab. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen, spricht Jesus. Da sprachen einige Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile, wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Amen. Mit Freuden zart zu dieser Wacht. Wir singen das Hauptlied dieses Sonntags, Nummer 81, die Verse 1 bis 3. 81, 1 bis 3. Die Epistel auf den heutigen Sonntag, Jubilate, lesen wir im ersten Johannesbrief im 5. Kapitel und dort die Verse 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Amen. Es gibt Sternstunden im Leben, liebe Gemeinde, Glanzlichter, Höhepunkte, Spitzenerfahrungen, Highlights, sagen die Jüngeren. Und zu denen gehört ganz bestimmt die Geburt eines Kindes. Und das war noch vor 20 Jahren ungefähr so. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Der diensttuende Arzt teilt die gesunde und glückliche Ankunft des Sohnes mit. Schnell wie die Feuerwehr ist der Vater im Auto, rast durch die Stadt und stürzt im Krankenhaus die Treppen hinauf. Und dort vor der großen Scheibe in der Entbindungsstation zappeln schon zwei Väter und warten. Endlich. Minuten dehnen sich zu Stunden. Bringt die Schwester ein kleines weißes Bündel und zeigt es hinter dem Glas. Zugegeben, viel gesehen hat man wirklich nicht. Für Väteraugen sehen Neugeborene alle gleich aus. Aber dieses kleine Namensbändchen im Arm wies ihn als sein Fleisch und Blut aus. Strahlend wie ein Bub am heiligen Abend sagte er sich: Ein Junge, was für ein Wunder der Schöpfung. Ich kann nur staunen. Ein Bub, was für ein Geschenk des Himmels. Ich kann nur danken. Ein erstgeborener Sohn, was für ein Gruß der Ewigkeit. Ich kann nur verstummen. Und dann fiel ihm das Wort Martin Luthers ein, der sagte: Wenn dir ein Kind begegnet, wenn du ein Kind siehst, dann siehst du Gott, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Ihm war's, als ob ein Hauch der Ewigkeit über diesem Geschöpfchen gelegen hat. Am liebsten hätte er laut gesungen, wenn es nicht so still in dieser Station gewesen wäre: Jubilate Deo, gelobt sei Gott, jauchzt dem Herrn alle Welt. Aber dann war auf einmal jener ganz andere Gedanke da. Je schoss er aus einer Tiefe der Seele und bewegte seine Gedanken. Fast bedrückt ging es ihm durch den Kopf. Atmet denn die Lunge? Schlägt denn das Herz? Lebt denn überhaupt dieses Kind? Neugeboren und schon gestorben? Kaum zur Welt gekommen und schon wieder von der Welt gegangen? Kaum unter den Lebenden und schon bei den Toten? Neugeboren und tot ist schrecklich. Deshalb schaute er noch einmal genau hin. Wenn sich das München bewegt, dann lebt er. Wenn sich die Gesichtszüge bewegen, dann lebt er. Wenn sich die Händchen bewegten, dann lebt er. Ohne Lebenszeichen ist es eine Totgeburt. Und das gilt nicht nur, wenn ein Mensch zum Leben kommt, sondern auch, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Glaubende werden nicht gemacht, sondern geboren. Glaubende werden nicht bekehrt, sondern von Gott zur Welt gebracht. Glaubende erleben eine Geburt. Und wenn einer zum Glauben kommt, bei einer Andacht im Jugendkreis, bei einer Predigt im Gottesdienst, bei einer Stunde der Seelsorge oder beim Lesen der Schrift, dann ist es auch ein Glanzpunkt, ein Höhepunkt, eine Spitzenerfahrung, ein Highlight, eine Freude, so wie am Heiligen Abend. Ein Gotteskind, was für ein Wunder der Schöpfung. Wir können nur danken. Ein Gotteskind, was für ein Geschenk des Himmels. Wir können nur staunen. Ein Glaubender, was für ein Gruß der Ewigkeit. Wir können nur verstummen. Auch hier gilt Luthers Wort, wenn wir einen begegnen, der erst zum Glauben gekommen ist, doch einer, der erst zum Glauben gekommen ist, der, bei dem begegnet man Gott auf frischer Tat. Dieses Jubilate Deo ist dann selbst im Himmel zu hören. Aber dann ist auch immer wieder plötzlich jener unheimliche Gedanke da. Lebt denn der Neugeborene? Wie viel geistlich Neugeborene sind wieder gestorben? Wie viel sind zum Glauben gekommen und wieder vom Glauben gekommen? Wie viel Lebendige schon wieder tot? Wie viel sind nicht mehr da? Und deshalb schaut dieser Johannes noch einmal genau hin. Und er sagt, wenn der Glaube liebt, dann lebt er. Und wenn die Liebe glaubt, dann lebt er. Und wenn der Glaube siegt, dann lebt er. Ohne Lebenszeichen ist der Christ eine Totgeburt. Und deshalb jetzt dieses Erste. Wenn der Glaube liebt, dann lebt er. Es gibt solche, die sagen, wenn der Glaube denkt, dann lebt er. Sie beschränken den Glauben auf das Denken. Ihre Argumentation ist ungefähr folgende. Sie sagen, das christliche Gedankengut darf auf keinen Fall verschütt gehen. Jesus hat mit der Bergpredigt so viele gute Gedanken in die Welt eingebracht und denen muss nachgedacht werden. Doch dieses christliche Gedankengut ist so wichtig. Glauben ist Denken. Und dann gibt es solche, die sagen, wenn der Glaube fühlt, dann lebt er. Sie beschränken Glauben auf das Fühlen. Der Glaube soll wie ein warmer Strom durch die Adern gehen. Wenn der Puls erhöht schlägt und wenn die Augen feucht leuchten, dann ist einer beim Glauben. Sie heben ab und sie schweben in höheren Sphären. Glauben ist Fühlen. Und dann gibt es solche, die sagen, wenn der Glaube verzichtet, dann lebt er. Sie beschränken den Glauben auf das Verzichten. Die Schöpfung ist erschöpft. Die Ausplünderung des Planeten muss ein Ende haben. Wir können nur dann weiterleben, wenn wir zum einfachen Leben zurückkehren. Glauben ist Verzichten. Das alles ist gar nicht so falsch. Aber Johannes, der beschränkt den Glauben nicht auf das Fühlen, Denken oder Verzichten, sondern er sagt, Glauben ist Lieben. Glaube ist Gott lieben. Glaube ist Gott über alle Dinge fürchten und lieben und ihm vertrauen. Und Liebe, und das ist bei jedem Verliebten abzugucken, Glaube, Liebe macht verrückt. Sie setzt den Schwerpunkt heraus auf Gott hin. Liebe verdreht den Kopf. Sie zeigt uns einen völlig anderen Horizont, der Anlass gibt zum Staunen und Danken. Und Liebe besteht zu 3/4 aus Neugier. Und deshalb will man immer mehr wissen von diesem Gott, der aus Liebe zu seinen Geschöpfen seinen Sohn losgeschickt hat. Der will immer mehr wissen von diesem Jesus Christus, der gehorsam den dornenreichen Weg bis nach Golgatha gegangen ist. Der will immer mehr wissen von diesem Heiligen Geist, der wie ein Sturmwind den alten Laden lüftet. Was bringt eigentlich die viele Selbsterfahrung? Können wir denn mehr erfahren, als was Paulus in Römer 7 als Selbsterfahrung schon einmal festgestellt hat? In mir wohnt nichts Gutes. Oder so, wie ein Zeitgenosse geschrieben hat, In mir wohnt nichts Gutes, das heißt, in mir wohnt ein Löwe, der meine Familie anbrüllt, eine Schlange, die ihr Gift verspritzt, ein Aal, der sich geschickt hindurchwindet, ein Igel, der seine Stacheln zeigt. In mir ist ein ganzer zoologischer Garten voller Biester, die ich nicht unterkriege. Das habe ich erfahren. Und wird jemand unter uns heute Morgen andere Erfahrungen mit sich machen können? Weil dem so ist, deshalb müssen wir immer mehr Erfahrung mit diesem Gott machen, der diesen ganzen Zoo evakuieren kann. Der den ganzen Frust unseres Lebens demontieren kann. Und der uns ein Leben geben kann, das sich zu leben wirklich lohnt. Glauben ist Lieben. Wenn der Glaube liebt, dann lebt er. So sagt Johannes als erstes. Und als zweites, wenn die Liebe glaubt, dann lebt ein Christ, dann lebt er. Nun gibt es wieder solche, die sagen, wenn die Liebe brennt, dann lebt er. Sie beschränken die Liebe auf eine Herzensliebe. Mehr als ein Herz voller Liebe brauchen wir ja nicht. Glauben ist brennen. Und dann gibt es solche, die sagen, Lieben ist glühen. Sie beschränken die Liebe auf Freundesliebe. Mehr als verliebt sein in dieser Welt ist doch überhaupt nicht nötig. Lieben, lieben ist eben einen anderen lieben. Und dann gibt es solche, die sagen, Lieben ist flühen. Sie beschränken die Liebe auf eine Allerweltsliebe. Mehr als geliebt sein und verliebt sein ist überhaupt nicht nötig. Sie alle miteinander berufen sich auf den Satz eines Augustins, auf den kühnen Satz, der einmal formuliert hat, Liebe und tue, was du willst. Liebe und tue, was dir in den Strumpf passt. Hauptsache Liebe. So wie der viel diskutierte Theologe, katholische Theologe, jetzt es seine Theologie zusammengefasst hat in dem einzigen Satz, Religion ist nur eine einzige Liebesbeziehung. Liebe Freunde, und Johannes sagt, und wir hören hier ihn im Originalton, daran erkennen wir, dass Gott lieben, wenn wir seine Gebote halten. Liebe ist Glauben, Liebe ist Gott glauben, Liebe ist Gott und seinen Geboten glauben. Liebe und Gebote schließen sich nicht aus, Liebe und Gebote gehören eng zusammen. Liebe und Gebote sind nicht zwei Paar Stiefel, denn Gebote sind Gebiete, auf denen sich Liebe bewähren muss. Zum Beispiel, ein Sohn reibt sich an seinen Eltern. Ihr autoritärer Erziehungsstil geht ihm senkrecht auf den Geist und diese alte Denkweise regt ihn täglich auf. Und deshalb eines Tages steht er auf, packt der Sohn aus und sagt Vater und Mutter die Meinung. Aus Liebe zur Wahrheit, sagte er. Aber ist das Liebe, wenn ein junger Mann seine Eltern vorknüpft? Du sollst Vater und Mutter ehren, sagt das vierte Gebot. Oder eine junge Frau erwartet ein Kind. Der Arzt sagt ihr, dass wegen einer Krankheit dieses Kind vielleicht nicht gesund zur Welt kommt. Und deshalb geht sie in die Klinik und lässt abtreiben. Aus Liebe zum Kind. Aber ist das Liebe, wenn das Unschuldigste sterben muss? Du sollst nicht töten, sagt das Gebot. Oder ein junger Mann liebt ein Mädchen. Um es besser kennenzulernen, sagt er, zieht er zu ihr und lebt mit ihr. Aus Liebe zum Mädchen. Aber ist das Liebe, wenn sie zuerst ausprobiert werden muss? Du sollst nicht Ehe brechen, sagt das Gebot. Oder eine Frau wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die Geschwüre haben sich schon überall hindurch gefressen. Der Arzt erkennt diese Todgeweide und sagt ihr, in 3 Wochen sind sie wieder topfit.
aus Liebe zur Kranken, sagt er. Aber ist das Liebe, wenn man die letzten Wochen belogen wird? Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Die Gebote sagen, was Liebe soll. Die Gebote sagen, was Liebe meint. Die Gebote klären die Liebe auf. Lieben ist Gott und seine Gebote lieben. Wenn die Liebe glaubt, dann lebt ein Christ. Aber das Dritte auch, nämlich, wenn der Glaube siegt, dann lebt er. Und dieser Satz ist deshalb angefügt, weil es mit unserem Glauben und unserem Lieben immer eine mühselige Sache bleibt. Es mache mir doch keiner hier weiß, dass er das mit dem liebenden Glauben und der glaubenden Liebe gepackt habe und nun locker von Sieg zu Sieg stürme. Es mache mir doch keiner weiß. Zweifel machen uns zu schaffen, ob denn das alles so richtig ist. Fragen machen uns zu schaffen, ob es denn über meinem Leben nicht anders verhängt ist. Anfechtungen machen uns zu schaffen, ob denn nicht der andere gemeint ist, aber schon längst nicht mehr ich. Gedanken machen uns zu schaffen, ob wir es denn überhaupt noch weiterbringen können. Doch wir stehen nicht nahe am Sieg, sondern immer wieder ganz nahe bei den Niederlagen. Und viele sind von ihren Niederlagen hierher gekommen. So wie die englischen Minister im Jahre 1940. Frankreich war gefallen, die Armee geschlagen und eine deutsche Invasion in England war nicht mehr auszuschließen. Premier Churchill rief seine Minister in der Downing Street zusammen und als diese traurige Runde um den Tisch stand, dachten sie, jetzt wird Churchill sagen, we had better pack in. Wir packen am besten ein. Er aber sagte, ich glaube an den Sieg Englands. Und Geschichtsschreiber behaupten, dass dies der Augenblick der Wende gewesen sei. In den Niederlagen an den Sieg glauben, das ist ein Lebenszeichen. Nun glauben Christen nicht an den Sieg, sondern sie wissen darum. Gott hat die teuflischen Invasionstruppen am Ostermorgen geschlagen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wenn es jetzt in einer traurigen Familienrunde heißt, we had better pack in, wir packen ein bisschen ein. Wenn es jetzt in einer traurigen Gemeinderunde heißt, sind nur noch 5 da, we had better pack in. Wenn es jetzt in einer traurigen Tarif- oder Politikerrunde heißt, we had better pack in. Wenn einer sagt nach all dem, was er erlebt hat oder was in dieser Woche vor ihm steht, I had better pack in, ich packe am besten ein. Dann sagt Johannes, ich glaube an den Sieg Gottes. Ich weiß um den Sieg Gottes, auch wenn Nachhutsgefechte noch uns zu schaffen machen. Die Entscheidungsschlacht ist geschlagen und jedem wird einmal die Augen aufgehen über der Tatsache, dass dem so ist und dass die Macht in dieser Welt diesem Herrn zusteht. Liebe Freunde, drüben in Bad Boll hat Blumhardt auf seinen Grabstein schreiben lassen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Sein Glaube liebte. Seine Liebe glaubte. Sein Glaube siegte. Ihrer auch? Amen. Und nun lassen Sie uns 2 Verse dieses Liedes miteinander singen. 428. 428, die Verse 1 und 5. Wir wollen beten. Vater im Himmel, trotz unseren Niederlagen und trotz unseren verlorenen Schlachten, die ganze Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, weil dein Sohn auferstanden ist. Unverdient lässt du uns teilhaben an seinem Sieg. Lass uns das glauben, lass uns das wissen, in allem, was uns erschrecken und durcheinanderbringen will. In allem, was uns angreift und uns zu kämpfen gibt. Hilf uns glauben, dass du dem Tod die Macht genommen hast. Und darum möchten wir aufhören zu jammern und zu klagen, als ob wir noch immer mit aller Angst und Not alleine wären. Lieber wollen wir in dieser verängsteten Welt von deinem Sieg erzählen. Wir bitten dich für alle, die dir dienen. Gib ihnen Freunde, die ihnen beistehen. Wir bitten dich für glaubensmüde und lebensmüde Menschen. Ermutige sie zu neuer Hoffnung. Herr, weil dein Sohn auferstanden ist, dürfen wir in deiner Kraft leben, trotz aller Niederlagen sieghaft, trotz aller Schwachheit stark, trotz aller Enttäuschungen fröhlich, einfach weil du da bist und uns an dein Ziel bringst. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Einer ist König Immanuel, siege. 462, die Verse 1 und 8. Ich habe Sie vor 14 Tagen um ein Opfer gebeten für Lebensmittel, Medikamente, für Kinder und Frauen in Jugoslawien. Das Opfer ergab einen Betrag von über 10.000 Mark und ich möchte mich dafür herzlich bedanken. Heute denken wir an Südamerika. Dort arbeiten neben vielen anderen Organisationen, Missionen, auch die Indianer-Pioniermission dort in dem Gebiet Paraguay und den westlichen Staaten Brasiliens ist die materielle Not und die geistliche Not vor allem riesengroß, auch gerade unter diesen Indianerstämmen. Wir wollen heute mit unserem Opfer ein Zeichen der Liebe und ein Zeichen der Hoffnung für diese Sätzen, die dort arbeiten. Herzlichen Dank für Ihr Geben. Von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr die Kurzgottesdienste und von Montag bis Samstag jeden Tag 12.15 Uhr 15 Minuten Zeit für die Bibel. Wir lesen das Matthäus-Evangelium. Auch gerade zu dieser Bibellesung im Jahr mit der Bibel laden wir herzlich ein, Montag bis Samstag täglich, 12.15 Uhr, hier in der Stiftskirche. Am Dienstag um 20 Uhr drüben in der Schlosskirche unsere Stunde der Bibel, Brunnengeschichten, diesmal 1. Mose 29, der Brunnen auf dem Feld, Wasser für den Schlauen. Am Dienstag 20 Uhr Schlosskirche. Im Gemeindehaus am Dienstag um 15 Uhr Mittaggesprächskreis und am Donnerstag 15 Uhr Feierabendkreis. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich, 139,1. Und dann nach diesem Segen hören wir als Orgelnachspiel eine Improvisation unseres heutigen Organisten Andreas Gräßle, dem wir für seinen Dienst danken. Wir wollen uns erheben. In der vergangenen Woche ist verstorben und wurde kirchlich bestattet Kurt Killes, Werrastraße 81 Jahre alt. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Und jetzt geht mit dem Segen Gottes und lasst euch segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.